Danke für die wunderbaren Lieder, die uns schon eingestimmt haben auf die Predigt, wie ihr gleich merken werdet. Danke für die Einleitung, Sebastian. Auch das war schon eine gute Vorlage. Der Titel der Predigt heute ist wahrscheinlich etwas provokant. Wir sehen hoffentlich jetzt das erste Bild. Wetten, dass. Wir sind aber nicht beim ZDF, auch nicht bei der für viele bekannten Sendung, die 1981 irgendwann begann, über viele Jahrzehnte Millionen Zuschauer begeistert hat. Nein, wir sind in der Bibel, genauer in 2. Könige Kapitel 18 und 19. Die aktiven Bibelleser unter euch wissen jetzt, was ich meine, wenn ich sage, ich lese fortlaufend die Bibel und dann stolpere ich über eine ganz bestimmte Stelle. Einen Satz, einen Vers, den ich schon häufig gelesen habe, aber jetzt, gerade hier, stolpere ich drüber. Es ist positiv gemeint. Stolpern heißt, ich bleibe hängen. Da ist eine Aussage, die mich in irgendeiner Form in dem Moment noch nicht ganz klar anspricht. Es tauchen Fragen auf und so beginnt dann, wie in diesem Fall, eine Vorbereitung auf eine Predigt. Irgendwann vor 3 Monaten muss das gewesen sein, dieser Stolperer. Wetten, dass, und das Thema der Predigt würde ich gerne in folgenden Sätzen zementieren. Ich wähle bewusst dieses Wort, von mir aus betonieren, zementieren, wie du willst. Eine Aussage der Heiligen Schrift, die du so in einem Vers vielleicht nicht wiederfindest, aber im Kontext der Bibel eindeutig klar ist. Gott ist der Souveräne, Erhabene, Allmächtige. Er wird den Hochmütigen, jetzt bitte ich genau zuzuhören, er wird den Hochmütigen im besten Fall demütigen, sonst aber vernichten. Wer sich ihm, diesem allmächtigen Gott, entgegenstellt, wird unbedingt verlieren. Wer sich aber vor ihm demütigt und ihm vertraut, gewinnt auf der ganzen Linie. Damit sage ich nichts Neues für euch Bibelleser. Ich möchte aber anhand dieser Kapitel, die wir jetzt gleich so überfliegen werden, einige Stellen werde ich lesen, andere aus Zeitgründen nicht, möchte ich diese Aussage noch einmal ganz klar herausheben, untermauern, befestigen, mit dem Ziel, unseren Gott, den Höchsten, zu ehren, wie schon in den Liedern vorher, und euch, meine lieben Geschwister, zu ermutigen, weil wir zu diesem mächtigen Gott gehören. Was er getan hat, wir hatten schon vorhin ein Beispiel und wir werden heute ein weiteres hören, wie er gewirkt hat. Also, wir sind nicht beim ZDF, wir kommen zum zweiten Bild und ihr seht hier den König Hiskia. Nun, es ist eine Idee, wie er ausgesehen haben mag. Ich behaupte nicht, er sah so aus. Es gibt viele andere Bilder, gerade in Kinderbibeln findet man es häufig. König Hiskia, um ihn wird es gehen. 2. Könige, Kapitel 18 und 19 werden die Kapitel sein, die uns hauptsächlich beschäftigen. Ich werde aber auch noch andere Stellen zitieren, erwähnen. 3 Punkte habe ich mitgebracht. Wir werden uns die Geschichte anschauen in diesen Kapiteln. Die Geschichte von Hiskia, einen Abschnitt aus seinem Leben. 2. Wir werden die Wette anschauen. Es ging und es geht tatsächlich in diesen Kapiteln um eine Wette, wetten das und wir werden drittens Gottes und Israels Sieg anschauen. Beginnen wir also mit der Geschichte. Wenn ihr mitverfolgen wollt, bitte 2. Könige 18. Wie gesagt, wir werden aus Zeitgründen nicht alles lesen, aber immer wieder den einen oder anderen Vers. Das, was wir jetzt hier betrachten, möchte ich bewusst vorwegschicken, ist für uns Bibelleser jetzt nicht unbedingt notwendig, weil wir der Bibel auch so glauben. Aber sollte jemand hier sein oder zuschauen, der vielleicht Zweifel hat, es ist ein historisch belegter Bericht mit diversen anderen Quellen, die das, was wir jetzt betrachten werden, auch entsprechend bestätigen. Das Ganze geschah circa 730 Jahre vor Christus, und zwar in Assyrien, dem sogenannten Reich am Tigris, heute übergreifend Irak, Syrien, Teile von Jordanien, und Israel spielt eine ganz wichtige Rolle, genauer gesagt Judäa in Israel. Schauen wir uns ganz kurz die Geschichte also an. In Vers 1, Kapitel 18, wird uns von Hiskia berichtet, wie er König wird mit 25 Jahren, König von Juda, wohlgemerkt, und er regiert 29 Jahre. Sein Vater, König Ahas, möchte ich an der Stelle kurz erwähnen. Warum? Nun, wir werden gleich sehen, welches Leben Hiskia führte, vor allen Dingen seine Beziehung zu Gott. Sein Vater war so ziemlich das Gegenteil. Also wirklich eine ganz traurige Geschichte, wenn man sie liest. Ahas als König von Juda lebte nicht nach Gottes Willen. Er betete Götzen an. Und wisst ihr, wie weit er ging? Einer der Brüder von Hiskia, also ein Sohn von Ahas, mindestens einer, wurde einem Götzen geopfert. Er wurde verbrannt. Hiskia wird das erlebt haben. Als Bruder, ich weiß nicht, wie man sich da fühlt. Schrecklich. Das war der Vater. Vers 3. Hiskia lebte nach dem Vorbild, und jetzt kommt es, nicht seines Vaters, sondern des Vorfahren David. Und das gefiel Jahwe dem Herrn sehr. Hiskia richtete sein Herz aus, so zu leben, wie David, der König, der große König Israels, lebte, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hiskia, Vers 4, ließ Opferstätten, Steinmale und Pfähle von fremden Göttern abreißen. Die Könige vor ihm, auch sein Vater, sorgte dafür, dass allerorts irgendwelche Pfähle aufgestellt wurden, da wo Götzen angebetet wurden, da wo Götzen Opfer gebracht wurden. Er sorgt dafür, dass diese Opferstätten vernichtet werden und entfernt werden. Vers 4 sagt uns auch, wir sehen hoffentlich das nächste Bild, dass Hiskia die bronzene Schlange, die Mose vor circa 700 Jahren erstellt hat, auf die Anweisung Gottes wohlgemerkt erstellt hat, diese Schlange, dieser Stab mit dieser ehernen Schlange, existierte immer noch in Juda, wohlgemerkt 700 Jahre circa. Erst jetzt wird sie zerstört, und zwar von König Hiskia. Warum? Weil die Leute in Israel diesen Pfahl mit dieser Schlange angebetet haben. Sie brachten Opfer unter diesem Pfahl. Sie haben diesem Pfahl mit dieser ehernen Schlange eine völlig falsche Bedeutung gegeben. Mose errichtete sie auf Geheiß Gottes. Gott stand dahinter und rettete die Menschen, die damals aufblickten. Wir kennen diese Geschichte, als Bibelleser muss ich sie jetzt nicht im Detail wiederholen. Gott schickte feurige Flammen, weil das Volk mal wieder murrte. Und sie schrien zu Gott und dann sagt Gott zu Mose, richte eine eherne Schlange auf und jeder, der aufblickt und dahin sieht, wird nicht sterben. Als neutestamentliche Christen wissen wir, das war ein Schattenbild, ein Hinweis auf den später gekreuzigten Christus am Kreuz. Gott behält sein Wort. Die Menschen, die aufschauen, sterben nicht am Biss dieser Schlange. Sie werden gerettet. Damit hat dieser Pfahl mit der Schlange die Bedeutung verloren. Mit anderen Worten, nach diesen Tagen hätte dieser Pfahl mit dieser ehernen Schlange weggekonnt. Was macht das Volk Israel? Sie schleppen sie mit. 700 Jahre später ist sie immer noch da und man opfert ihr. Anstatt Gott, den allmächtigen Vater im Himmel zu sehen, der damals in der Zeit von Mose dahinter stand und Rettung schenkte, sehen sie die Rettung in diesem Pfahl und in dieser Schlange. Das hat Hiskia ganz richtig erkannt. Das geht gar nicht. Die muss weg. Also, Nehushtan, so nannten sie diesen Pfahl mit der Schlange, wird endlich von Hiskia vernichtet. Vers 5 sagt uns sehr klar, und das ist so die wichtigste Eigenschaft des Königs Hiskia, Hiskia vertraute dem Herrn. Wisst ihr, man kann im Leben sehr viel machen. Und diese Dinge schauen manchmal auch sehr gut aus. Aber worauf es wirklich ankommt, ist das hier. Hiskia vertraute dem Herrn. Und das machte ihn so ganz anders. Alles, was da heraus resultierte, war am Ende zu Ehre des Gottes, an den er glaubte, dem er vertraute. Und es wird sogar hinzugefügt, er vertraute dem Herrn so sehr, wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. Also das Herz von Hiskia war wirklich gebunden an seinen Gott Jahwe. Nun, eine der Resultate, ganz praktisch, auch für ihn als König, Verse 7 und 8. Er verdrängte die Philister aus dem Land und er lehnte sich sogar gegen die Vorherrschaft der Assyrer auf. Und jetzt nähern wir uns so langsam der eigentlichen Story. Er lehnt sich gegen die Vorherrschaft der Assyrer auf, die damals die gesamte Gegend kontrollierten, beherrschten. Im vierten Regierungsjahr kommt Salmanassar, der damalige König von Assyrien, nach Samarien und zwei Jahre später erobert er Samarien und führt viele Gefangene fort. Ich habe mal nachgesehen, was der Name Salmanassar bedeutet. Man ist sich da relativ einig, soll bedeuten, Salmanu ist der oberste Gott. Salmanassar ließ sich rufen, du bist der oberste Gott. Wenn das nicht Bände spricht. Im Vers 13, 10 Jahre später, im 14. Regierungsjahr Hiskias, greift Sanherib, der nächste König von Assyrien, übrigens der Enkel von Salmanassar, bricht in Juda ein und man berichtet, er hat 46 jüdische Städte platt gemacht und er hat unwahrscheinlich viele Gefangene weggeführt. Es gibt einen Bericht aus der säkularen Welt, also archäologische Funde. Schauen wir uns das nächste Bild mal kurz an. Genau. Die sogenannten Taylor-Prisma. Taylor war ein Colonel, ein britischer Generalkonsul, lebte vor ungefähr 200 Jahren. Er hat diese Fundstücke erworben und seine Frau hat es später an das britische Museum in London weiterverkauft. Dort sind sie immer noch ausgestellt. Und wie man vielleicht so ein bisschen erkennen kann, sechsseitiges Prisma vollgeschrieben. Und dort findet sich folgender Bericht, unter anderem folgender Bericht von Sanherib, der jetzt gerade Judäa verwüstet hat, wie wir gelesen haben. Er schreibt also später: Wie ein Vogel im Käfig war Hiskia in seiner königlichen Residenz eingeschlossen, gefangen. Schanzen warf ich gegen ihn auf, um das Hinausgehen aus seinem Stadttor unmöglich zu machen. Ich trieb fort 200.150 Menschen, Pferde, Maultiere, Esel, Kamele, unzähliges, großes und kleines Vieh. Und andere Quellen fügen hinzu, er hat auch Töchter von Hiskia gefangen geführt. Wie viele, wird nicht berichtet. Sanherib hinterlässt also eine Nachricht, die man heute einsehen kann, im Museum in London, wenn du mal vorbeifährst, schau hin. Immer noch vorhanden, wie er darüber prahlt, was er damals geschafft hat. Und wie er Hiskia betrachtet hat, wie einen Vogel im Käfig. Eine sehr schwierige Situation für Juda und für den König Hiskia. Vers 14. Hiskia sucht eine Möglichkeit, Jerusalem zu retten und unterwirft sich Sanherib. Also er schickt Boten und sagt: Sanherib, ich erkenne an, du bist mächtiger, ich beuge mich dem, sage mir, was willst du haben, damit du wieder abziehst. Sanherib zögert nicht lange und fordert einen Tribut, und jetzt haltet euch fest, circa 10 Tonnen Silber und 1 Tonne Gold. Vers 16 berichtet uns, um das Gold zusammenzubringen, macht Hiskia etwas, was für mich so eine reine Verzweiflungstat ist. Er lässt im Tempel von den Brettern, von den Verkleidungen, das Blattgold herunterreißen, was er vorher hat aufbringen lassen. Er hat also dafür gesorgt, dass das vergoldet wird, ähnlich wie Salomo das schon gemacht hatte. Und jetzt lässt er also dieses Blattgold herunterreißen, um diese Tonne Gold zusammenzubekommen, um aus diesem Würgegriff herauszukommen. Das Schlimme ist nur, Vers 17, wir sehen das nächste Bild. Sanherib ist gierig bis zum geht nicht mehr. Ihm reicht das nicht. Er lässt Jerusalem trotzdem belagern und schickt seine Würdenträger. Ihre Titel waren, die Bibel sagt es, Rabschake, Tartan und Rabsasis. Sie kommen vor die Stadt und, wie es im Krieg üblich ist, eine psychologische Kriegsführung nennt man das heute. Sie stellen sich vor die Mauer, und jetzt kommt das ganz Gemeine, die Bibel betont das ausdrücklich, sie sprechen Hebräisch, nicht Aramäisch, was ihre Muttersprache wäre. Sie sprechen Hebräisch, die Muttersprache der Judäer, damit ja auch das ganze Volk es versteht, nicht nur der König und seine Würdenträger, die in erster Linie angesprochen waren, sondern auch das Volk sollte es verstehen. Sie sollten zermürbt werden. Sie sollten psychologisch zermürbt werden. Was war das Ziel? Sie zur Aufgabe zu zwingen, die Stadt aufzugeben. Vers 22. Und das waren so die Verse, die mich veranlasst haben, da tiefer hineinzusehen. Die Assyrer, diese 3 Würdenträger des Königs, stehen also vor der Stadt und sie fangen an und machen sich über Hiskia und seinen Gott lustig. Da kommen solche Sätze wie: Euer Gott will euch ja gar nicht helfen. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen, er kann euch nicht helfen. Worauf verlasst ihr euch eigentlich? Hiskia vertröstet euch nur, hört auf ihn zu hören. Andere Götter haben auch nicht geholfen. Schaut mal, wie viele Völker wir schon vernichtet haben, samt ihren Göttern, wir konnten ihnen auch nicht helfen, auch euer Gott kann euch nicht vor mir retten. Hören wir mal hinein, wie das nach der Hoffnung für alle klingt, Vers 32b bis 33. Hört nicht auf Hiskia, lasst euch von ihm nicht an der Nase herumführen, wenn er behauptet, der Herr wird uns helfen. Haben etwa die Götter anderer Völker sie vor mir retten können? Was für ein überhebliches Getue. Was für eine Angeberei, die sie hier an den Tag legen. Wie fühlte sich Hiskia dabei? Ich lese aus Kapitel 19, Verse 3 und 4. Hiskias Boten kommen zum Propheten Jesaja und berichten das, was Hiskia ihm, dem Propheten, zu berichten hat. Wir haben dir etwas von Hiskia auszurichten, begannen sie. Er lässt dir sagen. Und jetzt bitte ich euch wirklich, hört hinein und versucht mitzufühlen, was Hiskia da gerade durchmacht. Er lässt dir sagen, heute ist ein schrecklicher Tag. Die Assyrer haben uns schwer beleidigt. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Er erkennt es an. Die Lage ist so ernst wie bei einer Geburt, wenn die Mutter keine Kraft mehr hat, ihr Kind zu gebären. Doch vielleicht hat der Herr, dein Gott, alle Lästerungen der Rabschake gehört. Der Gesandte des assyrischen Königs hat den lebendigen Gott verhöhnt. Für Hiskia war es klar, das, was die gerade da unten machen, diese Abgesandtschaft von Sanherib, das betrifft nicht nur ihn als König, sondern Gott, Jahwe, wird angegriffen. Er wird verspottet, er wird verhöhnt. Als vorläufigen Höhepunkt dieses Spottes schlägt Sanherib eine Wette vor. Lesen wir, Vers 22. Vielleicht sagt ihr jetzt, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Aber hast du, Hiskia, nicht alle Altäre und Opferstätten dieses Gottes niedergerissen? Hast du nicht dem Volk in ganz Juda und Jerusalem befohlen, sich nur noch vor dem einen Altar in Jerusalem niederzuwerfen? Und da sollte dieser Gott euch jetzt noch helfen wollen? Der König von Assyrien bietet dir folgende Wette an. Er schenkt dir 2000 Pferde, wenn du dir die Reiter dafür aufbringen kannst. Wetten, dass es dir nicht gelingt? Nein, das war keine Großzügigkeit, die der König von Assyrien hier an den Tag legt. Das war triefender Spott und Hohn. Er wollte die 2000 Pferde gar nicht schenken. Natürlich nicht. Er wollte damit etwas völlig anderes sagen, ausdrücken. Schauen wir uns diese Wette mal an. Bevor ich da genauer drauf eingehe, möchte ich ganz generell zum Wetten etwas sagen. Warum? Nun, als ich in der Vorbereitung der Predigt saß, habe ich doch tatsächlich mal nachgedacht, und vielleicht tust du das jetzt gerade auch mal so einen Augenblick, hast du als Christ, ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist, hast du jemals eine Predigt über Wetten gehört? Überhaupt zu dem Thema irgendwie? Ich konnte mich an so eine Predigt zu dem Thema nicht erinnern. Deshalb habe ich mir auch für mich selber Gedanken gemacht. Und vielleicht hilft es auch euch ein wenig, auch die Situation, die Geschichte heute hier in der Predigt besser zu verstehen. Ich erinnere mich an meine Jahre als Kind, damals in Kasachstan. Wir haben häufig draußen gespielt, häufig in einer ganzen Gruppe von Kindern, oft so in dem gleichen Alter. Und wisst ihr, was uns auszeichnete und beschämend, sage ich es bewusst dazu, mich auch auszeichnete? Wir haben uns ständig irgendwas vorgemacht, einer dem anderen. Wir wollten immer größer, stärker, schneller, keine Ahnung, schlauer sein als die anderen. Und das zeigte sich oft in einer Wette. Wir haben ständig irgendwie gewettet. Wetten, dass ich. Aber das begann nicht bei mir 1975 in Kasachstan, das gab es schon vorher. In grauer Vorzeit verhielt es sich schon so, dass Menschen etwas Besonderes sein wollten, sich in ihrem Umfeld als Gewinner präsentieren wollten. Wetten, behaupte ich jetzt einfach mal, hat damit zu tun, dass mindestens der Herausforderer viel von sich hält und meint, besser zu sein, stärker oder schneller zu sein, schlauer oder besser Bescheid zu wissen, die Lage besser einzuschätzen, mit anderen Worten, auf das richtige Pferd zu setzen. Wetten setzt das Denken und die Haltung voraus, dem anderen irgendwie überlegen zu sein. Und dann habe ich mich gefragt, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und wenn ihr jetzt denkt, ich habe einen Vers gefunden, wo steht, Wetten ist eine Sünde, das kann ich euch nicht präsentieren. Ich habe keinen Vers gefunden. Aber ich habe viele Verse gefunden, die den Charakter einer Wette sehr stark anzweifeln, um nicht zu sagen, eindeutig verbieten. Zum Beispiel Sprüche 16, Verse 18 bis 20. Hochmut kommt vor dem Fall und Stolz vor dem Sturz. Besser bescheiden bei den Armen zu sein, als mit Überheblichkeit den Gewinn zu teilen. Philipper 2. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als sich selbst. Epheser 4, Vers 2. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Römer 12, Vers 16. Sind nicht auf hohe Dinge, haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Und jetzt kann ich weitermachen mit 1. Petrus 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und dann muss ich jetzt unbedingt noch Philipper 2 hinzufügen, wo es um Jesus geht. Wie er sich erniedrigte, entäußerte, Knechtsgestalt annahm. Und die Bibel ermutigt uns, dass wir die gleiche Gesinnung haben sollen. Mit anderen Worten, wenn jemand von der Annahme ausgeht, also einen Lebensgrundsatz in sich trägt, ich weiß nicht besser Bescheid als die anderen, ich bin nicht besser als die anderen, er wird grundsätzlich Wetten vermeiden, oder? Was hat Wetten für ihn für einen Sinn? Die Kurzformel lautet also, Menschen, die viel von sich halten, wetten gerne, demütige Menschen gehen der Wette aus dem Weg. Wir kommen zurück zu den Assyrern. Sie machen sich lustig über Hiskia und über Gott und schlagen eine Wette vor. Der König von Assyrien bietet dir folgende Wette an. Er schenkt dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dafür aufbringen kannst. Wetten, dass es dir nicht gelingt? Was will Sanherib damit sagen? Nun, es steht außer Zweifel. Er steht da mit so einer breiten Brust, guckt herunter, da ganz, ganz unten ist für ihn irgendwo Hiskia, und er sagt ihm, ich bin viel größer als du. Du bist im Vergleich zu mir völlig unbedeutend. Ich habe viele Feinde und auch Götter besiegt. Du und dein Gott sind für mich auch kein Problem. Schau dir meine mächtige Armee mal an. Und wenn wir in Kapitel 19, Vers 35 zu Rate ziehen, da kommen wir gleich nochmal zu, dann war diese Armee schätzungsweise 200.000 Mann stark oder größer. Also Verhältnis 200.000 oder größer auf der einen Seite und Hiskia kann keine 2000 Reiter bereitstellen. Sanherib steht also da und sagt, du bist ein Nichts. Ich bin der Große, schon mein Großvater hieß der oberste Gott. Wir sind die Unbesiegbaren. Stell dir vor. du mit deinem Gott, ihr habt keine Chance. Demütige dich, gib auf und dann schenke ich dir vielleicht das Leben. Schauen wir uns das nächste Bild an. Um diese Haltung, um diese Aussagen zu bekräftigen, berichtet uns die Bibel, schreibt Sanherib einen Brief an Hiskia. Hiskia liest diesen Brief und zerreißt sein Oberkleid. Als Bibelkenner weißt du jetzt, was gerade mit ihm passiert. Wenn in der alten Zeit, selbst noch im Neuen Testament, jemand sein Oberkleid zerreißt, dann zeigt er damit seine völlige Entrüstung und Verzweiflung. Also, noch eine stärkere Geste gab es nicht. Das Zerreißen der Kleider war so das Zeichen, ich bin völlig am Ende. Sanherib hat ja recht. Ich habe ihm militärisch tatsächlich gar nichts entgegenzusetzen. 2. Könige 19, Verse 14 bis 19. Die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben. Er las es und ging damit in den Tempel. Dort breitete er den Brief vor dem Herrn aus und begann zu beten. O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt. Himmel und Erde hast du geschaffen. Herr, erhöre mich. Sieh doch, wie schlimm es um uns steht. Höre, wie Sanherib dich, den lebendigen Gott, verhöhnt. Es ist wahr, Herr, der assyrische König oder die assyrischen Könige haben die Länder aller ihrer Feinde verwüstet. Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen, denn es waren ja keine lebendigen Götter, sondern nur Figuren aus Holz und Stein, von Menschen gemacht. Darum konnten die Assyrer sie verbrennen. Nun bitte ich dich, Herr, unser Gott, rette uns aus der Gewalt des assyrischen Königs. Alle Länder der Erde sollen erkennen, dass du allein der Herr und Gott bist. Hiskia ist völlig verzweifelt. Ja, der assyrische König hatte recht. Er hatte eine übergroße Macht. Er, Hiskia, hatte da nichts entgegenzusetzen. Viele Länder wurden bereits verwüstet, die Götzen wurden vernichtet. Und ja, auch dieser Spott, da war was dran. Er konnte noch nicht mal 2000 Reiter stellen. Wetten das? Hat Sanherib nun gewonnen und Hiskia verloren? Wir kommen zum dritten Punkt. Hiskia siegt mit seinem Gott. Anders gesagt, Gottes Sieg und Israels Sieg. Ich wiederhole nochmal, Gott ist der Souveräne, Erhabene und Allmächtige. Alle Ehre und Anbetung gehört ihm allein. Er wird den Hochmütigen im besten Fall demütigen. Das hörten wir in der Einleitung. Nicht? Nebukadnezar. Sehr dramatisch, was mit ihm passierte. Das war aber der beste Fall. Das Beste, was Nebukadnezar passieren konnte, war diese Demütigung durch Gott. Warum? Nicht nur, weil seine Ehre wiederhergestellt wurde, sondern weil er Gott, den Allmächtigen, als Gott anerkannte und ihn pries. Im besten Fall wird Gott den Hochmütigen demütigen, ansonsten vernichten. Wie geht es mit Sanherib weiter? Was antwortet Gott auf Sanheribs Aufbegehren? 2. Könige 19, Verse 20 bis 23. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanherib, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast, habe ich gehört. Dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. Es verachtet dich, es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, schüttelt über dich das Haupt. Was für eine krasse Botschaft teilt Gott durch Jesaja König Hiskia mit. Es hat sich noch gar nichts geändert. Die Situation war immer noch prekär. Da standen die Feinde immer noch vor der Stadt, ein unzähliges Heer. Da sagt Gott zu Hiskia: Hör zu. Das sage ich Sanherib. Es verachtet dich. Es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt über dich. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels hast du es getan. Du hast durch deine Boten den Herrn verhöhnt. Wir merken, es wird zur Chefsache. Gott sagt hier, dieser Spott, dieser Hohn, Hiskia, der betraf nicht nur dich, sondern er betrifft mich. Diese Leute haben mich verhöhnt. Und jetzt antworte ich Sanherib und seinem ganzen Heer, dein Spott war gegen mich. Und weißt du, mit wem du es jetzt zu tun hast? Mit seinem großen Prahlen hat er die Ehre des Herrn angegriffen. Sein Spott richtete sich gegen Hiskia, aber auch gegen den Heiligen Israels. Und wisst ihr, wer sich an der Ehre Gottes vergreift, dessen Schicksal ist schon besiegelt. Und das zeigt uns hier diese Geschichte. Wisst ihr, als ich über Sanherib nachdachte und sein Verhalten, wie er so großkotzig entschuldigt, daherkam und prahlte und sich dahinstellt und Gott Jahwe angreift und ihn verspottet, da habe ich gedacht, hey, das ist ja nichts Neues. Sanherib befindet sich hier in prominenter und großer Gesellschaft. Wo begann das Ganze? Wo finden wir ähnliche Situationen? Und wir müssen nicht lange suchen. Es begann mit Satan selbst. Es begann mit diesem ursprünglich hell leuchtenden Morgenstern, wie Jesaja 14 ihn beschreibt. Es begann wie folgt. Ich lese Jesaja 14 ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern? Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über Gottes Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem höchsten Gott gleich. Was für ein Hochmut zeichnete diesen ehemals hell leuchtenden Morgenstern aus. Den Anführer der Engel Gottes und sein Hochmut, das, was er sich im Herzen vornahm, wurde von Gott natürlich gesehen. Er wollte Gott dem Höchsten gleich sein. Was passierte mit ihm? Er wurde hinab zu Boden geschmettert. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, dann wissen wir, was am Ende der Zeit mit ihm geschehen wird. Ich zitiere nur aus Offenbarung 20 einige Sätze. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie, die Feinde Israels und Gottes. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo schon das Tier und der falsche Prophet waren. Die endgültige Vernichtung steht ihm noch bevor, aber er hat schon auf der ganzen Linie verloren. Warum? Weil er Gott dem Höchsten sich gleich machen wollte. Geht gar nicht. Gottes Ehre war angegriffen. Schauen wir uns Pharao in Ägypten an. Ein Mann, der mich doch wirklich immer wieder erstaunt. Da kommt Mose und Aaron zu ihm. Gott schickt sie, sagt Pharao, lass mein Volk ziehen. Was ist seine Reaktion? 2. Mose 5, Vers 2. Ich mache es mal so, wie ich das empfinde, wenn ich das lese. Wer ist er denn, dass ich ihm gehorchen soll? Wörtlich steht dort, wer ist denn dieser Herr, fragte der Pharao, weshalb sollte ich ihm gehorchen? Wisst ihr, woran mich das erinnert? immer wieder sehe ich so Situationen und erlebe sie, da steht jemand und sagt jemandem etwas, was er tun soll, und dieser jemand dreht sich um, wer bist du denn? Damit will er sagen, du hast mir null zu sagen. Pharao stellt sich breitbeinig und großkotzig vor Mose und Aaron hin. Wer ist denn dieser Gott? Warum soll ich ihm gehorchen? Was für ein Würstchen, entschuldigt. Schaut euch die Geschichte an, was mit ihm passiert. Wie klein mit Hut Gott ihn macht. Am Ende verliert er sogar sein Leben. Nicht nur er, sondern sein gesamtes Heer. Warum? Nun, weil er Gottes Ehre angreift. Er stellt sich auf eine Stufe, wo er nicht hingehört. Wer ist denn dieser Herr? Ja, er hat es dann erfahren, wer dieser Herr ist. Als letztes Beispiel, wir hatten ja schon in der Einleitung ein eindrückliches. Ich möchte hier noch ein letztes erwähnen. Das ist der Goliath. Die Geschichte kennt jedes Kind, nicht? David und Goliath. Ist ja zum Sprichwort geworden. In 1. Samuel wird uns das berichtet. Da wird eindeutig gesagt, dass Goliath Jahwe, den Gott Israels, verhöhnte. Und dann kommt David, geht auf ihn zu, und jetzt zitiere ich aus den Versen 45 und folgende. Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Was passierte? Genau das. Wisst ihr, diese Reihe könnten wir jetzt buchstäblich unendlich fortsetzen. Nicht nur solche prominente Persönlichkeiten, die sich hingestellt haben und öffentlich Gottes Ehre angegriffen haben, Gott verspottet haben, sondern, lasst mich das mal so sagen, eine unzählige Schar von Fußvolk, die schon gelebt haben, die heute leben und leider wahrscheinlich die noch leben werden, Menschen, die im Großen und Kleinen sich zu Göttern machen, unterschiedlicher Größe, und sich dahin stellen und Gott, den Allmächtigen, in Frage stellen oder öffentlich sogar niedermachen. Ich muss euch keine Zeitungsartikel vorlesen, ich muss euch nicht von irgendwelchen Sendungen hier erzählen, ihr wisst genau, was ich meine, was in unserer Welt heute passiert, wie Menschen heute Gott spielen, wie sie sich über das heilige Leben, was von Gott kommt, stellen und damit auch den Schöpfer in Frage stellen und verspotten. Wisst ihr, Gott hat sich überhaupt nicht verändert. Er wird seine Ehre niemandem überlassen. Und er wird sie immer herstellen und immer dafür sorgen, dass das so bleibt. Kommen wir zurück zu Hiskia und Sanherib. Sanherib hat sich gegen den einzigen und wahren Gott Jahwe aufgelehnt. Mit seinem großen Prahlen hat er die Ehre Gottes angegriffen. Sein Spott richtete sich gegen den Heiligen Israels. Und dann haben wir gelesen in 2. Könige 19, 22, wen hast du verhöhnt und gelästert? Gegen wen hast du deine Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels. Du hast durch deine Boten den Herrn verhöhnt. Und jetzt greift Gott ein. Gott stellt das nicht nur wörtlich klar. Natürlich gehörte das dazu, dass Gott erst einmal klarstellt, was hier Sache ist. Aber er greift dann ein. Und was passiert? 2. Könige 19, 25. Gott sagt, Sanherib, hast du es überhaupt nicht begriffen? Du bist doch nur ein Werkzeug in meiner Hand. Du König von Assyrien, weißt du das denn nicht? Womit du jetzt prahlst, habe ich schon vor grauer Vorzeit geplant. Seit langem ist es vorbereitet. Nur darum habe ich es zugelassen, dass du befestigte Städte einreißt und sie in Trümmerhaufen verwandelst. Sanherib, du prahlst, du stellst dich mit so einer Brust dahin, aber weißt du es nicht? Du bist nur ein kleines Werkzeug in meiner Hand, sagt Gott. Sanherib, Gott hat deine Angeberei und hochmütiges Prahlen gehört. 2. Könige 19, Vers 28. Gott sagt, dein Prahlen habe ich gehört. Weil du so gegen mich tobst, will ich dir einen Ring durch die Nase ziehen und meinen Zaum ins Maul legen. Dann treibe ich dich den Weg wieder zurück, den du gekommen bist. Was für starke Bilder Gott hier gebraucht, um Sanherib zu zeigen, dich kriege ich sehr schnell wieder runter. Du wirst von mir gedemütigt. Ich werde dir einen Ring durch die Nase ziehen. Das macht man mit einem Stier, um ihn dann gefügig zu machen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ein Stier, der vorher wütet, gefährlich ist, den man eben wirklich am besten aus dem Weg gehen sollte. Und dann wird er gezähmt, indem man ihm einen Ring durch die Nase zieht. Und dann nimmt man ein kleines Seil, bindet das da dran und zieht, und schon ist das Viech zahm. Gott will sagen, Sanherib, deine Angeberei, die ist im Nu verpufft. Das klären wir sofort. Sehen wir das nächste Bild. Sanherib, deine so übermächtige Armee wird von Gott im Nu über Nacht vernichtet, und zwar wörtlich, buchstäblich. 2. Könige 19, 35, 36. Noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete, halten wir uns fest, 185.000 Soldaten. Kannst du dir das vorstellen? Also mir graut's gerade. Ich habe bewusst dieses Bild ausgewählt. Das war eine schaurige Nacht, etwas sehr, sehr Schlimmes, was da gerade passiert. In einer Nacht sterben 185.000 Soldaten auf dem Feld, weil Gottes Engel da durchgeht. Es gibt Wissenschaftler, die machen sich da Gedanken, erzählen irgendwas von irgendeiner Pest oder interessiert mich alles wirklich so viel? Ich lese, Gottes Engel war im Heereslager der Assyrer und in einer Nacht sterben 185.000 Soldaten. Was passiert? Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Sanherib ist plötzlich kleiner als ein Grashalm, lässt zum Aufbruch blasen und geht nach Hause. Noch einen Tag vorher war er der ganz Große, der sich sogar anmaßte, Jahwe, den Israels Gott, zu verspotten. Und plötzlich ist er ganz klein. Damit ist das aber noch nicht zu Ende. Er verliert militärisch auf ganzer Linie. Er ist nach dieser Niederlage niemand mehr. Geht zurück nach Hause. Geht in den Tempel, um seinen Gott Nisroch anzubeten. Da kommen zwei seiner Söhne und erstechen ihn im Tempel und er ist tot. Das Ende eines Hochmütigen, eines, der es wagte, Gott Jahwe anzugreifen. Ich komme nochmal zu der Aussage, die wir am Anfang zementiert haben. Gott ist der Souveräne, Erhabene und Allmächtige. Alle Ehre und Anbetung gehört ihm allein und die wird er niemandem anderem abgeben. Was könnte die Anwendung sein? Liebe Geschwister, ich hoffe, dieser Versuch, mein Versuch heute, Gott der Bibel, Jahwe, in seiner Größe nochmal etwas klarer darzustellen. Ihr wusstet es vorher schon, ich weiß. Aber mir lag es einfach nochmal auf dem Herzen, das durch diese Geschichte zu tun, nochmal zu zeigen, ihm allein gehört alle Ehre. Und weißt du, wenn du als Christ dich zu Gott bekennst, dann bist du auf der Gewinnerseite. Ich weiß nicht, was in deinem Leben so alles passiert, welches Leid du durchmachst. Wenn ich sage, wenn du auf Gottes Seite bist, bist du immer auf der Gewinnerseite, dann bin ich weit entfernt von dem Wohlstandsevangelium. Bitte kreidet mir das nicht an, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Wenn du zu Gott gehörst, heißt es nicht, dass du keine Not haben wirst. Aber was es heißt, auch in der Not bist du der Gewinner, weil Gott selber dich durchträgt. Du wirst Gottes Hilfe und Kraft erfahren. Entweder dadurch, dass Gott dich aus dieser Not herausnimmt oder dadurch, dass er dich in dieser Not lässt und dafür sorgt, dass du auch darin bestehen kannst, um ihm Ehre zu machen. Soweit zu dir, lieber Bruder und liebe Schwester. Aber ich habe auch noch ein Wort an dich, lieber Zuhörer, wenn du noch nicht auf Gottes Seite stehst. Wenn du noch keine klare Entscheidung für ihn getroffen hast. Ich weiß nicht, was du bisher über Gott gedacht hast, möglicherweise auch gesagt hast. Ich habe nur eine Bitte heute. Stelle dich auf Gottes Seite. Stelle dich bitte bald auf Gottes Seite. Heute ist der beste Tag. Demütige dich vor ihm jetzt. Wenn du es jetzt nicht machst, ich muss es dir so klar sagen, weil die Bibel es sagt, es kommt der Tag, dann wirst du deine Knie vor ihm sowieso beugen müssen. So steht es in der Bibel. Jedes Knie beugt sich vor ihm. Nur leider wird es für viele zu spät sein. Sie werden ihre Knie beugen, aber dann vor dem ewigen Richter. Und das ist schlimm. Bitte stell dich auf Gottes Seite heute. Demütige dich vor ihm, vertraue dich ihm an. Wenn du Ängste durchmachst, wenn du denkst, was kommt auf mein Leben alles noch zu? Vielleicht gibt es Anfeindungen irgendwelcher Art. Ich weiß, Satan und seine Lakaien sind unterwegs, um Menschen das Leben schwer zu machen. Durch ganz unterschiedliche Situationen. Vielleicht leidest du sogar unter deiner eigenen Sünde. Auch darüber musste ich persönlich nachdenken. Wisst ihr, wenn wir auf Gottes Seite stehen, wird am Ende der Sieg unser sein. Der Sieg wird dein sein, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast. Ich möchte schließen mit einem Lied, das ich aus unserer Jugendzeit kenne und häufig gesungen habe. Ich zitiere einfach nur oder lese die Strophen vor. Wir haben die letzte Folie hoffentlich eingeblendet und ihr könnt mitgehen. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähle ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten, fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten. Gott segne euch. Wir erheben uns und beten noch.